So, und jetzt begrüße ich hier unsere drei Studiogäste, Sarah, Rojin und Yara. Hallo.
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 Gut, wir reden heute über Women Defend Rojava. Vielleicht können wir als erstes mal für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die noch nicht wissen, was Rojava ist, da kurz drüber reden. Was ist denn Rojava?
Also Rojava ist ein Gebiet in Nordostsyrien, wo versteckt seit 2014 ein alternatives Gesellschaftsmodell aufgebaut wird von der kurdischen Bewegung. Aber mittlerweile leben da nicht mehr nur KurdInnen, sondern auch viele andere Nationen und Religionen. Und dieses alternative Gesellschaftsmodell basiert auf drei Säulen. Und das ist die Ökologie, das ist die Basisdemokratie und das ist die Frauenbefreiung.
Also das ist die Idee von diesem alternativen Gesellschaftsmodell.
Ganz genau. Also quasi eine Gesellschaft aufzubauen, in der viele Völker leben können und frei sind. Und genau, also die Idee ist, eine freie Gesellschaft aufzubauen.
Und wie groß ist denn dieses Gebiet und wie viele wohnen da?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil Rojava ständig Angriffen unterlegen ist und zum Beispiel auch gerade die Türkei wieder an der türkischen Grenze eine Besatzung hat von 30 Kilometern Afrin ist besetzt. Aber es gab eine Zeit, da haben circa 4,6 Millionen in Rojava gelebt. Und genau, es ist halt sehr unstatisch. Deswegen ist es schwierig, genau zu sagen, wie groß es ist.
Und die wohnen aber da nicht nur auf dem Land, sondern auch in Städten.
Ja, genau. Also es gibt auch Städte, die relativ bekannt sind. Afrin, Kobane, Sirkanir, Raqqa zum Beispiel ist auch sehr bekannt. Und genau, also es gibt Städte und Dörfer.
Und eure Gruppe heißt Women Defend Rojava. Und du hast ja schon gesagt, dass eine der drei Säulen die Frauenbefreiung ist. Warum ist Frauenbefreiung so wichtig oder wie zeigt sich das auch in Rojava?
Ja, also erstmal dazu, warum eigentlich das Thema Frauenbefreiung? Und zwar ist es auch was so direkt auch gar nicht nur Rojava betrifft, sondern eigentlich jede Frau auf der Welt, eigentlich überall und auch uns hier vor Ort tagtäglich. Und ja, es ist nun mal so, dass immer noch wir in sehr männerbestimmten Strukturen leben, die immer wieder mehr oder minder auf uns Frauen einwirken. Und ein Ziel ist es eben besonders in Rojava, sich eben davon zu befreien und eben als gleichwertige und ebenbürtige Personen hervorzugehen. Und dass eben auch nicht nur die direkten sexistischen Anfeindungen oder auch Berührungspunkte oder Dinge, die eben jeden Tag auch Frauen passieren, sondern eben auch die strukturellen Bedingungen, die es eben gibt, warum Frauen eben öfters schlechter dastehen. Und in Rojava ist es so, dass Frauen auch alle Freiheiten haben wie Männer und auch genauso in den Räten und auch quasi in den bestimmenden Gremien vertreten sind und dementsprechend ja, genau. Versucht man immer darauf zu achten und es besonders auch zu fördern, dass Frauen eben genau gleichberechtigt sind. Und es geht eben auch nicht nur darum, dass man Frauen das Recht einräumt, sondern dass eben wir Frauen quasi uns das Recht definitiv auch nehmen und auch sagen, wir sind da, wir sind hier. Deswegen sind wir auch Women Defend Rojava und auch in dem Sinne auch nur für Frauen und Autonomen, weil wir sagen, wir haben eine Stimme und die soll gehört werden.
Ja, dann bevor wir weitersprechen, vielleicht das erste Lied, Song for the YPG. Wollt ihr dazu noch was sagen, wieso ihr das ausgesucht habt?
Also vielleicht die YPG, das passt ganz gut zu der Frauenbefreiung. Das ist die autonome Frauenkampfeinheit der kurdischen Bewegung, die ziemlich bekannt wurde, weil sie eine der entscheidenden Kampfeinheiten waren, die 2017 den IS mit besiegt haben. Also es waren überall Kampftruppen, die dem IS unterlegen waren, aber die YPG war eine der Kampftruppen, die vorderführend halt den IS besiegen konnte.
Also geht es bei Rojava um ein kurdisches Projekt? Wohnen da Kurden hauptsächlich oder nur?
Also als die kurdische Bewegung in den 70er Jahren entstanden ist, da war das schon das Ziel. Also da war ganz klar das Ziel, Kurdistan ist unterdrückt, ist auf 4 Staaten aufgeteilt, das wollen wir nicht mehr, wir möchten einen kurdischen Nationalstaat. Aber in den 90er Jahren gab es den sogenannten Paradigmenwechsel in der kurdischen Bewegung und seitdem möchte man halt eben nicht mehr einen kurdischen Nationalstaat. Man denkt nicht mehr, das kurdische Volk ist frei in einem eigenen Staat, sondern man sagt, das kurdische Volk ist frei in einer freien Gesellschaft. Und deswegen ist auch dieses Projekt in Rojava nicht mehr darauf beschränkt, kurdisch zu sein, sondern es ist quasi das, was die Menschen zusammenhält, sind die gleichen Ideen, die alle verbinden, dass sie alle für eine freie Gesellschaft einstehen möchten. Und genau, also Frauenbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie, dass man das quasi verinnerlicht und dafür muss man nicht kurdisch sein.
Und da leben dann auch andere Menschen, also zum Beispiel Araber, Syrer und so?
Genau, also es gibt Armenier, Araber, es gibt Esidinnen, es gibt Kurdinnen, es gibt auch viele InternationalistInnen, die aus aller Welt nach Rojava gegangen sind, um sich das Projekt dort vor Ort anzusehen.
Und wie zeigt sich das, dass das Rojava zum Beispiel basisdemokratisch organisiert ist? Also wie zeigt sich das im Zusammenleben?
Also das nennt sich quasi demokratischer Konföderalismus, worauf das aufgebaut ist. Und das Entscheidungen werden nicht von oben nach unten getroffen, sondern von unten nach oben. Und die Menschen leben zusammen in ihren Kommunen, in ihren Nachbarschaften und dort werden alle wichtigen Sachen besprochen und entschieden. Und dann gibt es sogenannte Räte. Also das heißt, ich treffe mich irgendwie mit den Menschen, die mir ganz nah sind. Wir entscheiden, dass das und das in unserer Straße braucht es mal eine bessere Müllabfuhr, dann geben wir das weiter in den nächsten Rat und so kommen dann von allen Ebenen Menschen zusammen und es gibt dann schon irgendwie Organe quasi, die Verwaltung, aber die entscheidet halt nichts, sondern die Entscheidungen werden von unten getroffen und dieses ganze System von Räten und konföderalen Kommunen hat auch immer eine Doppelspitze aus einem Mann und einer Frau, sodass man da quasi auch nochmal die Frauenbefreiung auf jeden Fall mit reinbringt.
Und wie ist Ökologie mit reingebracht? Das war ja die dritte Säule.
Ja, also Ökologie war auch noch nicht von ganz zu Anfang dabei. Es kam jetzt auch so nach dem Paradigmenwechsel, wie jetzt auch allgemein weltweit klar geworden ist, dass gerade Ökologie ein super wichtiger Pfeiler für eine freie und auch vor allen Dingen eine friedliche Gesellschaft ist. Denn ohne ein nachhaltiges Zusammenleben kann ein Frieden einfach nie auch wirklich hergestellt werden. Und man muss natürlich sagen, es ist in Rojava gerade das auch noch eine große Baustelle, weil allgemein dort sind natürlich auch viele Ölvorkommen und das ist auch gerade jetzt bedingt auch durch die Kriegssituation und allgemein die schwierigen Lebensumstände auch noch mit einer Einnahmequelle, was natürlich diesem Pfeiler gerade akut auch noch sehr widerspricht. Aber es gibt ein immer stärkeres Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit und auch ein immer eine stärkeres Gefühl dafür, wie wichtig es ist. Und dementsprechend hat sich zum Beispiel auch die Initiative Make Rojava Green Again gegründet. Und da geht es eben auch darum, besonders eben vor Ort zu gucken, wie kann man wirklich mit besonders nachhaltigen Projekten lokal vor Ort mit den Menschen zusammenschauen, okay, wie können wir das nachhaltiger gestalten und wie können wir Ökologie auf jeden Fall auch ganz wichtig und groß in die Bevölkerung bringen, trotz auch dieser Kriegssituation.
Ja, jetzt gibt es die Women Defend Rojava Gruppe in Tübingen und mich würde interessieren, wie, warum, wann hat sich die Gruppe gegründet? Genau. Also vielleicht ja erstmal wann und warum?
Also die Gruppe in Tübingen hat sich gegründet nach einer Veranstaltung zu Genealogie, also quasi noch ein Unterthema der Frauenbefreiung. Da gab es hier in der Gartenstraße 7 eine Veranstaltung und danach wurde einfach ein Zettel rumgegeben und gefragt, hey, wir möchten eine Women Defend Rojava Gruppe aufmachen, wer hat denn Lust dazu zu kommen? Und dann haben sich Mailadressen eingetragen und so kam das. Und dass es generell Women Defend Rojava gibt überhaupt, das ist so entstanden, dass es im August 2019 von Kongrasta, das ist so der Dachverband der kurdischen Frauenorganisation in Rojava, einen Aufruf gab. So, es sieht so aus, es steht wieder ein Krieg bevor und es ist nochmal ganz klar diese Perspektive, wir brauchen Frauen, die Rojava verteidigen. Und so durch diesen Aufruf von Congress da im August 2019 sind überall auf der Welt Women Defend Rojava-Komitees entstanden. In Deutschland gibt es sehr viele, aber es gibt in Lateinamerika, in Europa sehr viele. Auch im Nahen und Mittleren Osten gibt es mittlerweile Women Defend Rojava-Komitees.
Und darf ich euch fragen, so jede einzelne von euch, wie ihr dazu gekommen seid? Also was eure Motivation auch da ist dahinter?
Vielleicht, Yara, willst du anfangen?
Ja, also bei mir war es so, dass ich quasi durch meinen Bruder auf die Sache gestoßen bin. Der war schon länger auch in vielen linkorganisierten Projekten aktiv und ist dann auch zu der kurdischen Bewegung gekommen. Und ja, und hat dann halt eben auch vor Ort Erfahrungen gesammelt und ist jetzt auf jeden Fall auch schon länger dabei. Und ganz am Anfang war ich erstmal super irritiert, weil ich auch teilweise halt auch einfach nichts davon gehört hatte, außer so immer mal so fragmenthafte Sachen aus den Medien. Und ja, dann habe ich mich aber quasi so ein bisschen eingelesen und so, wo ich dann einmal drin war und auch mal gemerkt habe, wie viel eigentlich auch Spannendes und vor allen Dingen für uns alle relevante Themen dahinter stecken, ja, fand ich total interessant und damit war ich quasi dann irgendwie dabei.
Rojin, du?
Ja, also ich bin dadurch aktiv geworden, weil mich das Thema auch interessiert hat, als Kurdin. Und ich wollte mit meinen Freundinnen hier in Tübingen auch was machen, so dass die anderen Leute, die darüber noch nicht erfahren sind, dass sie was mitbekommen.
Und bei mir war es tatsächlich durch Studium, da habe ich zum ersten Mal irgendwie von Kurdistan und alternativen Gesellschaftsmodellen gehört und genau, also erstmal total theoretisch irgendwie, halt so ein typisch deutsche Wissenschaft mäßig und dann habe ich mich aber selber mehr reingelesen. Und dann ging es mir eigentlich wie Yara, also dass ich viel verstanden habe, okay, das hat ja auch super viel mit mir zu tun. Und dann war ich auf meiner ersten Demo gegen den türkischen Angriffskrieg und so hat sich das dann irgendwie entwickelt.
Du sagst türkischer Angriffskrieg. Das ist ja schon, also hier nimmt man das ja auch so wahr, dass der Angriff der Türkei auf Rojava die größte Repression sozusagen ist. Was kann man denn da tun?
Genau, also vielleicht kann man irgendwie so sagen, dass Kurdistan und Türkei ist ein jahrzehntelanger, jahrhundertelanger Konflikt, das irgendwie von Anfang an so in der türkischen nationalen Identität das Kurdischsein als Bedrohung wahrgenommen wurde. Und deswegen ist es natürlich gerade für Erdogan auch irgendwie ein Dorn im Auge, dass sich da so erfolgreich ein alternatives Gesellschaftsmodell direkt an der türkischen Grenze entwickelt, aufbaut und super viel internationale Solidarität erfährt. Und ja, es gab mehrere Angriffe. Oft ist es so, als würde das irgendwie vereinzelte Angriffe sein. Als erstes Afrin im Januar 2018 und dann jetzt im Oktober nochmal eine Angriffswelle. Aber eigentlich sind es halt ständige Angriffe, die nicht so groß in den Medien auftauchen. Aber es werden halt täglich Ziele in Rojava bombardiert. Erst vor ein paar Monaten, nicht mal, also vor ein paar Wochen, wurden drei kurdische Frauenaktivistinnen in Kobane ermordet, gezielt durch einen Drohnenangriff. Im irakischen Teil von Kurdistan kommt es wirklich täglich zu Angriffen. Und genau.
Und würdet ihr sagen, Repression gegen die kurdische Bewegung gibt es auch in Deutschland? Und inwieweit äußert sich das dann? Oder wie äußert sich das?
Genau, also hier in Deutschland ist die kurdische Bewegung oder nicht die kurdische Bewegung, aber die PKK ist in Deutschland als Terrororganisation gelistet. Und deswegen wird die kurdische Bewegung halt kriminalisiert und illegalisiert. Und also in der deutschen Politik hat man anscheinend nicht wahrgenommen, dass es einen Paradigmenwechsel gab, dass sich die kurdische Bewegung sehr verändert hat seit den 90er Jahren. Und es gibt halt eine unglaublich starke Repression gegen die kurdische Bewegung, die sich aber vor allem gegen Kurden und Kurdinnen richtet. Und deswegen bekommt man das oft in der deutschen linken Szene gar nicht so richtig mit, wie viele kurdische AktivistInnen eigentlich zum Beispiel in Stuttgart im Knast sitzen und auch irgendwie die ausgewiesen werden, die erst gar nicht eingebürgert werden. Und genau, diese Repression ist enorm, aber diese Repression ist halt vor allem auch enorm in den Gebieten, wo vor allem KurdInnen leben, also zum Beispiel in der Türkei.
Ja, also die Kurden in der Türkei werden unterdrückt. Die werden direkt auch festgenommen, sobald die irgendwas über Kurden machen, zum Beispiel über dem, also wenn die zum Beispiel demonstrieren oder Kundgebungen machen. Da werden Menschen gefoltert, vergewaltigt, umgebracht, aber das wird hier in Deutschland und auch in der Türkei nicht berichtet. Genau, man sollte in der Türkei gar keinen Urlaub machen, weil das Geld fließt direkt an Erdogan und dadurch finden auch sehr viele Kriege in Syrien statt, was wiederum viele Menschen nicht wissen.
Okay, also ein klares Statement gegen Urlaub in der Türkei.
Kein Tourismus im Faschismus.
Ja, genau. Also nochmal etwas griffiger. Dann kommt jetzt nochmal Musik, die ihr mitgebracht habt. Celovic, Sarah, wie seid ihr darauf gekommen?
Also Sarah ist eine gefallene Freundin, die ihr ganzes Leben gekämpft hat. Und genau, deswegen lassen wir das Lied jetzt laufen.
Jetzt haben wir viel von euch gehört, also warum ihr euch gegründet habt und über Rojava. Wenn jetzt Menschen interessiert sind, an wen oder wie finden sie euch und wie seid ihr auch sichtbar in Tübingen?
Genau, also erstmal, wir sind eine offene Gruppe. Wir sind aber nur offen für Flint-Menschen, also Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-Binäre und Transsexuelle Geschlechtsidentitäten. Das wurde auch aus der kurdischen Bewegung übernommen. Also man sagt, dass man wirklich das Patriarchat irgendwie zerstören kann. Dafür müssen sich Flint-Menschen autonom organisieren. Das heißt, alle, die zuhören, sind ganz herzlich eingeladen, außer Cis-Männer. Und wir treffen uns in der Regel mittwochs. Und wenn ihr Interesse habt, mal vorbeizukommen, dann gibt's eine Mailadresse. Die ist wdr-tübing@riser.net. Wir sind irgendwie in den sozialen Medien noch nicht so stark vertreten, deswegen gibt's auch nur die Mailadresse. Und generell versuchen wir immer mal wieder in Tübingen in der Öffentlichkeit aktiv zu sein. Also zum Beispiel gab es jetzt am 3. August eine Kundgebung gegen Feminizide zum Jahrestag des Massakers in Schengal. Da wurden im August 2014 vom sogenannten Islamischen Staat tausende Esidinnen getötet, hingerichtet, versklavt und sind irgendwie bis heute noch verschollen. Wir waren am Bündnis für den 8. März beteiligt. Wir haben ja eben schon kurz über die Ermordung der drei Frauen in Kobane gesprochen, haben wir auch eine Kundgebung gemacht. Jetzt steht auch bald der 25.11. an, das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und genau, da sind wir jetzt auch so ein bisschen am Überlegen, wie wir da uns als Women Defend Rojava auch in die Gestaltung in Tübingen einbringen könnten.
Cool. Und gibt's auch Aktionen, wo man so hingehen kann oder wenn man das jetzt auch wichtig findet?
Ja, genau. Also die Freundin hat ja eben schon angesprochen, dass in Deutschland viel Kriegsindustrie stattfindet. Am 28. August ist Rheinmetall entwaffnen. Rheinmetall ist eine unglaublich wichtige Kriegsindustrie für den türkischen Krieg gegen Rojava. Zahlreiche Waffen werden dort hergestellt und am 28. August ist, wie gesagt, dieses Rheinmetall entwaffnen. Das ist bei Kassel und da wird es eine Blockadeaktion geben, wo öffentlich hin mobilisiert wird und auch eine Demo.
Okay, das heißt nach Rheinmetall entwaffnen suchen im Internet wahrscheinlich.
Genau, oder? Und generell gibt's auch hier in Tübingen in der Umgebung Kriegsindustrie, die diesen Krieg in Rojava quasi mit Materialien bestückt. Kann man auch immer die Augen offen halten.
Weißt du da zufällig was?
Es gibt in Oberndorf zum Beispiel auch von Rheinmetall was. Es gibt am Bodensee unglaublich viele Organisationen, oder nicht Organisationen, Industrie und Unternehmen, die da was machen. Und in Tübingen gibt es auch Break Force One, die ebenfalls an der, ich glaube, an der Entwicklung von Bremsen mitarbeiten für Waffen, die dann in Rojava KämpferInnen ermorden.
Ja, vielen Dank für die Einblicke. Habt ihr noch ein Lied, das ihr euch wünscht?
Vielleicht Antifa International, weil das irgendwie ganz gut zusammenbringt, warum wir uns auch alle für Rojava begeistern können.
Bedanken wir uns auch für das Interview.
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.